Guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich hatte es schon mal vor. Ich weiß nicht, inwieweit das zu euch durchgedrungen ist. Letztes Jahr hatte Ludwig mich eingeladen und dann bin ich in der Woche vorher aber krank geworden. Da musste er für mich einspringen, glaube ich. Relativ spontan. Aber es ist schön, dass es heute geklappt hat, dass ich hier bin. Freut mich wirklich sehr. Ich bin Joseph McMahon, wurde schon vorgestellt aus der Stadtmission in Nidda. Ich bringe euch auch liebe Grüße von meiner Gemeinde. Auch wenn wir uns als Gemeinden nicht kennen, grüße ich euch trotzdem im Namen der Ältesten und der Gemeinde. Ich bin 26 Jahre alt, habe in Gießen Theologie studiert an der FTH und bin jetzt seit Oktober im Dienst, bin also noch ganz frisch dabei und genieße sehr die Aufgaben, die ich habe. Es ist wirklich ein Privileg für mich, das zu tun, was ich gerne tue und davon leben zu können. Ja, es ist eine wunderbare Sache. Wir wollen uns heute Morgen das Buch Jona anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, kann ruhig schon mal Richtung Jona blättern. Wir wollen drei Dinge von Jona lernen heute Morgen. Wir wollen uns als erstes die Hoffnung von Jona anschauen. Eine unglaublich starke Hoffnung, die dieser Mann hat. Wir wollen sehen, was wir von ihm über unser christliches Leben lernen können. Und wir wollen sehen, was wir von ihm über Mission lernen können. Aber bevor wir richtig einsteigen, würde ich gerne nochmal mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir wissen, dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern wie Regen ist, der vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, bis es bewirkt, was es bewirken soll. Nämlich Wachstum schenken und essen, damit Menschen satt werden. Und darum wollen wir dich bitten, dass du schenkst, dass wir satt werden durch dein Wort, dass du unsere Herzen ernährst, dass wir dir und deinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher werden und dass du unseren Glauben an ihn stärkst durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest für dich und für das, was du heute Morgen für uns bereithältst. Amen.
Amen.
Jona ist ein relativ bekanntes Buch. Trotzdem möchte ich einen Abriss nochmal geben, dass wir alle vor Augen haben, wer Jona eigentlich ist und was er mit Gott erlebt hat. Jona war ein Prophet. Und Gott hat eines Tages zu ihm gesprochen und gesagt: Jona, ich möchte, dass du nach Ninive reist. Geh nach Ninive und verkündige dort, was ich dir sage. Ninive ist die Hauptstadt von Assyrien zu dieser Zeit. Und Assyrien hat nicht nur damals, auch heute, geschichtlich, wenn man zurückblickt, einen sehr starken und schlechten Ruf. Es ist ein böses Land mit bösen Menschen und einer bösen Hauptstadt. Der Auftrag, den Jona hier dann bekommt, ist ähnlich, als würde man heute den Auftrag bekommen, in ein Land zu reisen, wo der IS im Moment herrscht. Und zu sagen, predige das Wort, bitte dort. Und Jonas Reaktion auf diese Aufforderung ist Flucht. Er soll nach Ninive, das wäre ungefähr hier, und er geht stattdessen nach Tarsis, ungefähr hier. So weit weg, wie er kann. Und man hört öfter, wenn man über das Buch Jona Dinge hört, dass Jona Angst hatte. Selbstverständlich hatte Jona Angst. Die Assyrer sind ja ein gefährliches Volk. Aber wir lesen im Buch Jona nichts von seiner Angst. Jona begründet ganz anders, warum er nicht nach Ninive gehen wollte. Er sagt nämlich: als er ihm gepredigt hat und Buße geschehen ist, sagt er zu Gott: Siehst du, genau deshalb wollte ich nicht hierher kommen. Jetzt haben sie Buße getan und du wirst ihnen vergeben. Jona möchte nicht eine Botschaft der Vergebung nach Ninive bringen, weil Assyrien ein Feind Israels ist. Ein schrecklicher Feind. Und er möchte ihnen nicht mit Gnade begegnen. Deshalb flieht er. Und er steigt dann auf ein Schiff, um noch weiter wegzukommen. Noch weiter weg von Ninive. Aber Gott lässt Jona nicht ziehen. Gott schickt dann einen Sturm und das Boot wird sehr stark durchgeschaukelt, sodass selbst die gestandenen Seemänner Angst bekommen und damit rechnen, dass sie ertrinken. Und es gibt dann ein Hin und Her und Jona sagt dann: Ich bin der Schuldige. Ich laufe vor dem Gott weg, der dieses Meer erschaffen hat. Es tut mir leid. Werft mich über Bord und die See wird sich beruhigen. Gott ist hinter mir her, nicht hinter euch. Und das wird ein bisschen diskutiert und dann wird Jona über Bord geworfen. Dem Tod geweiht, zum Ertrinken. Und Gott in seiner Gnade schickt einen Fisch, der Jona verschluckt. Und dann betet Jona ein Gebet. Und dieses Gebet ist, was wir uns heute Morgen anschauen wollen. In Jona Kapitel 2. Und nachdem Jona dieses Gebet spricht und nach 3 Tagen im Bauch des Fisches, wird Jona wieder an Land gespuckt von dem Fisch. Und dann geht er nach Ninive. Dann merkt er, dass er sich seinem Auftrag nicht entziehen kann. Er reist nach Ninive, reist in die Stadt hinein und predigt das Wort Gottes, nämlich noch 3 Tage und Ninive wird zerstört werden. Amen. Und geht weiter und sagt immer wieder nur diese Botschaft, so minimalistisch wie es nur geht, nur das Nötigste, Gott wird euch zerstören. Und es gibt eine Erweckung in Ninive. Das ganze Volk tut Buße. Sogar die Tiere werden in Sack und Asche gepackt, als Zeichen der Buße. Und Jona ist darüber entsetzt und beschwert sich bei Gott. Und Gott erklärt ihm, dass ihm die Menschen in dieser Stadt auf dem Herzen liegen. Die Menschen, die Kinder, die Älteren, die Jüngeren, alle Menschen in Ninive liegen Gott auf dem Herzen. Und deshalb soll Jona nicht böse sein. Wir beschäftigen uns heute mit dem Gebet von Jona. Manche nennen es auch den Psalm Jonas, das Gebet, das er betet, nachdem er aus Gnade gerettet wurde. Und dafür lesen wir in Jona Kapitel 2 die ersten beiden Verse. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlucken. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinen Gott, aus dem Bauch des Fisches heraus und sagte: Was hier mit Jona geschieht, der Fisch kommt und verschluckt ihn. Und Jona realisiert, was mit ihm passiert ist. Es ist kaum vorstellbar, wie es ist, in einem Fisch drin zu sein. Es ist wahrscheinlich dunkel und stinkt und ist kalt. Aber doch, Jona versteht, Gott hat mich gerade gerettet. Und er denkt über seine Rettung nach. Und während er über seine Rettung nachdenkt, ist seine Reaktion auf diese Rettung das Gebet, das er betet. Und er betet in Vers 3: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest meine Stimme. Das Buch Jona, das werden wir nachher noch genauer sehen, ist wirklich sehr schön geschrieben. Es ist fast kunstvoll. Es werden mit Wörtern gespielt und es gibt so Parallelen, die sich aufbauen, was alles dazu dient, dass man sich diese Geschichte noch besser merken und behalten kann. Und eine Sache, die wir hier schon sehen, ist, ein Bild wird hier deutlich. Jona sagt hier nämlich wörtlich, dass er in den Bauch des Todes hinabsinkt. Und aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe. Und er wechselt plötzlich die Bäuche. Von dem Bauch des Todes in den Bauch des Fisches. So rettet Gott Jona. Und er betet weiter, Vers 4. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere. Und Strömung umgab mich, und alle deine Wellen und Wogen gingen über mich dahin. Und da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Und dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, und die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt, zu den Gründen der Berge sank ich herab, und die Riegel der Erde waren hinter mir auf ewig geschlossen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist sehr plastisch beschrieben. Malt euch dieses Bild vor Augen, was Jona da erlebt, wie er immer weiter nach unten sinkt im Meer, wie er nach oben guckt und die Wasseroberfläche sieht. Es blitzt noch wegen dem Sturm, aber das Donnern hört er schon nicht mehr. Und es wird immer dunkler, dunkler und kälter, und der Druck nimmt zu und er merkt, mein Leben ist vorbei. Und dann, Vers 7, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Das ist das Gebet des Jona aus dem Bauch des Fisches. Und dieses Gebet zeigt uns viel über unsere Beziehung zu Gott. Darüber, wie wir mit Gott leben und in welch einem Verhältnis wir zu dem mächtigen Gott stehen. Und drei Dinge wollen wir heute daraus lernen. Und das Erste, das wir uns dafür anschauen wollen, ist die Hoffnung des Jona. Jona hat eine wirklich starke Hoffnung in dieser Situation. Und seine Hoffnung hängt ein bisschen zusammen mit seiner Perspektive. Also die Art und Weise, wie Jona sein Leben wahrnimmt, wie er die Dinge einordnet, die mit ihm geschehen, und die Dinge wahrnimmt, die um ihn herum passieren. Wir wissen, wie die Geschichte von Jona aussieht. Er war auf einem Schiff. Und wer hat ihn über Bord geworfen? Die Matrosen auf dem Schiff. Die haben ihn gepackt, hochgehoben und über Bord geworfen. Sie waren das. Wessen Idee war das? Jona. Er hat gesagt, werft mich über Bord. Aber was betet Jona? In Vers 4. Du hattest mich in die Tiefe geworfen. Du, Gott, hast mich in die Tiefe geworfen. In das Herz des Meeres geworfen. Jona hat eine andere Perspektive auf die Dinge seines Lebens als viele andere Menschen. Jona versteht und weiß und lebt im Vertrauen darauf, dass Gott alles in der Hand hat, was mit ihm passiert. Es ist Gottes souveräne Hand, die in seinem Leben wirkt. Es ist Gottes Macht. Das ist die Perspektive, mit der Jona sein Leben wahrnimmt. Das ist die gleiche Perspektive, die wir auch bei Dietrich Bonhoeffer sehen. Das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen kennen, glaube ich, alle Christen. Und Bonhoeffer schreibt in einer Strophe, und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar und ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Jona versteht, Gott ist verantwortlich für das, was mit ihm passiert. Es ist Gottes Macht, die in seinem Leben wirkt. Und Jona betet weiter in Vers 5. Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Jona sagt hier, ich bin verstoßen von Gottes Augen weg. Gott sieht mich nicht mehr. Das ist es, was Jona gefühlt hat, als er über Bord gegangen ist. Gott sieht mich nicht mehr. Gott hat mich verlassen. Jona sinkt im Meer hinab und er ist umgeben von Leid. Er ist umgeben von dem, was ihn töten will. Das ist nicht mal bildlich gemeint, sondern ganz wörtlich. Er ist umgeben von Wasser. Und dieses Wasser wird ihn töten. Er ist komplett eingeschlossen darin. Umgeben von Leid. Und er ist so sehr davon umgeben, dass er sagt, Gott sieht mich nicht mehr. Gott hat mich nicht mehr im Blick. Ich bin nicht mehr bei ihm. Er sieht mich nicht mehr. Und ich weiß nicht, inwieweit du dich damit identifizieren kannst. Mit einem solchen Gefühl, so sehr von Leid, so sehr von Schmerz, so sehr von irgendetwas umschlossen zu sein, dass du das Gefühl hast, Gott sieht mich nicht mehr. Gott nimmt mich nicht mehr wahr. Er hat mich irgendwie im Stich gelassen oder mich sogar verlassen. Und wir wissen, dass nicht nur Wasser diese Situation hervorrufen kann, ein solches Gefühl hervorrufen kann. Es sind so viele Dinge in unserem Leben, in unserem täglichen Leben, die dort hineinspielen. Eine Diagnose vom Arzt kann alles verändern. An einem Tag ist noch alles schön und fröhlich und das Leben ist gut und am nächsten Tag ist der Boden unter den Füßen weggerissen, weil der Arzt eine schwere, schlechte Diagnose stellt. Und so auch der Tod eines geliebten Menschen, der einfach plötzlich alles anhalten lässt im Leben und alles irgendwie einfriert. Oder eine Krankheit, die einen vollkommen einschränkt. Oder Schulden, Süchte, Depressionen, Gewalt, Einsamkeit. So viele Dinge brechen über uns herein, wie diese Wellen bei Jona. Und geben uns das Gefühl, Gott sieht uns nicht mehr. Dinge, die uns ertränken wollen. Uns kaputt machen. Aber was betet Jona? Wie geht Jona damit um? In Vers 5, da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Ich werde Gott wieder sehen. Was hier passiert ist, Jona glaubt den Lügen der Wellen nicht. Seine Situation sagt ihm, Gott hat dich verlassen. Du stirbst gleich. Es ist vorbei. Das war's. Aber Jona glaubt diesen Lügen nicht, dass Gott ihn verlassen hat. Daran glaubt er nicht. Er glaubt nicht den Lügen des Leides, die uns immer wieder diese Botschaft sagen wollen. Immer wieder diese Botschaft, was ins Gesicht schreien. Gott ist nicht gut. Gott hat dich vergessen. Gott liebt dich nicht. Gott existiert überhaupt nicht. Jona glaubt diesen Lügen nicht, sondern angesichts des Todes, wenn alles um ihn herum dagegen spricht, wenn alles um ihn herum sich dagegen wehrt, sagt er, ich werde Gott sehen. Er wird sich als treu, als liebevoll, als gerecht und voller Gnade erweisen, auch wenn alles andere im Moment dagegen spricht. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht, er ist gut. Er wird mich hier durchtragen. Er ist für mich da, sei es, dass ich lebe oder nicht. Und diese Hoffnung ist unglaublich. Eine wirklich starke Hoffnung, die Jona hat. Und sie ist so unglaublich, dass es an dieser Stelle Textvarianten gibt. Ich habe gestern das bei Gottfried sogar extra nochmal nachgelesen. In seiner hebräischen Bibel gibt es dann Fußnoten, wo das nochmal aufgeschlüsselt ist. Und es gibt eine griechische Übersetzung, die später, etwas später entstanden ist. Und da steht dann nicht, dennoch werde ich den Herrn wiedersehen, sondern wie werde ich Gott wiedersehen? Da wird aus dieser hoffnungsvollen Aussage eine zweifelnde Frage, indem einfach gewisse Dinge anders gelesen werden. Und wenn man Kommentare zum Buch Jona liest, entdeckt man das immer wieder, dass manche Theologen das sagen. Es kann nicht sein, dass Jona eine solche Hoffnung hat. In einer solchen Situation kann niemand so sicher sein, dass Gott ihn durchtragen wird. Wir müssen es anders lesen. Er hat bestimmt gefragt, wie werde ich Gott wiedersehen? Und ich glaube, das ist ein billiger Weg, den man nicht gehen muss. Jona hat diese Hoffnung. Und es ist nicht so abwegig, wenn wir uns vor Augen führen, wo Jona ist, während er betet. Er ist in einem Fisch und am Leben, nachdem er zu Gott geschrien hat, hilf mir. Jona war umgeben von Wasser und ist es umgeben von Fisch, von dem, was ihn gerettet hat. Er ist am Ort seiner Rettung und betet. Damit hat Jona ein Fundament, auf dem er steht, und ein Fundament, das er riechen kann, weil es nach Fisch stinkt. Aber er weiß, ich bin gerettet. Ich lebe. Gott hat mich gerettet. Ein Fundament, auf dem er steht. Und darin ist seine Hoffnung gegründet. Und hier will ich einen Transfer schaffen, einen Bogen schlagen, der so wichtig ist, dass wir darin wachsen und das begreifen lernen. Wenn Jona ein Fundament für Hoffnung hat, weil er in einem Fisch ist, wie viel mehr haben wir ein Fundament der Hoffnung, weil wir in Christus sind? Wie viel größer kann unsere Hoffnung sein, weil wir das Evangelium von Jesus Christus haben? Verstehst du, wenn deine Umstände, dein Leben, dein Leiden, deine Krankheit, dein Schmerz, deine Einsamkeit, wenn dir diese Dinge ins Gesicht rufen, wo ist dein Gott jetzt? Dann haben wir eine unerschütterliche Antwort. Er ist Jesus Christus und er ist nicht weg, sondern er hängt an einem Kreuz für meine Schuld. Er hat mich nicht verlassen, denn er hat den höchsten Preis für mich bezahlt, der jemals für irgendetwas bezahlt wurde. Es wurde nie etwas Kostbareres gegeben als das Leben von Jesus Christus. Und das ist der Preis, den er für uns bezahlt hat. Das Kreuz ist ein Fundament der Hoffnung, das unerschütterlich ist, was durch das Kreuz erkauft ist für uns, ist unerschütterlich und so viel größer und stärker und gewaltiger als ein Fisch bei Jona. Wenn wir das an uns heranlassen, dass das Kreuz ein Fundament der Hoffnung für uns ist, dann können wir mit dem Apostel Paulus einstimmen. Im Römerbrief, Kapitel 8, das ist ein Text, den viele von uns kennen. Paulus schreibt in Römer 8 von unserer Hoffnung. Und wir hören auf seine Worte und habt das im Hinterkopf, diesen Gedanken, dass das Kreuz beweist Gottes Treue zu uns. Wenn wir im Leben in Situationen stecken, wo wir das Gefühl haben, Gott ist uns nicht treu, wissen wir, das Kreuz beweist, dass Gott treu ist. Das Kreuz zeigt uns, dass Gott treu ist. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er mit ihm uns nicht auch alles andere schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammen könnte? Christus Jesus ist es, der gestorben und ja, noch viel mehr, der auferweckt wurde, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag lang wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns jemals verscheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das Kreuz ist ein Fundament der Hoffnung für uns, egal was im Leben auf uns zukommt. Dort können wir vertrauen. Und wenn du am Ertrinken bist, so wie Jona, wenn du in eine Situation steckst, wo das Leid über dich hereinbricht, dann schau auf Jesus Christus. Er ist der Fisch, der dich rettet. Er ist der Herr, der sein Leben für dich gegeben hat. Das ist das Erste, das wir uns anschauen wollten. Die Hoffnung von Jona. Wir bewegen uns zum Zweiten. Und dafür gehen wir gleich einen Schritt zurück und schauen uns Jona ein bisschen mehr in seiner Gesamtheit an. Denn das Zweite, das wir von Jona lernen, ist ein Thema, das das Buch auch ein Stück weit durchzieht, nämlich das Thema der Auferstehung. Das knüpft an dieses Thema Hoffnung an, denn wir haben keine leere Hoffnung, die nur in diesem Leben trägt und darüber hinaus nicht, sondern wir haben eine Hoffnung auf das ewige Leben. Und schaut mal, wie Jona aufgebaut ist. Wir merken etwas. Gott spricht zu Jona, geh nach Ninive. Und Jona sagt nein und wendet sich von Gott ab und geht in eine andere Richtung. Und ab diesem Zeitpunkt, wo Jona sich von Gott abwendet, merken wir etwas. Jona 1, Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, um ein Schiff zu besteigen nach Tarsis. Und dann 1, Vers 5, da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und wo ist Jona? Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen. Und dann Kapitel 2, Vers 4, du hattest mich in die Tiefe geworfen. 2, Vers 6, die Tiefe umschloss mich. 2, Vers 7, zu den Gründen der Berge sank ich herab. Und die Riegel der Erde verschlossen sich hinter mir. Und dann 2, Vers 7, aber du führtest mich aus dem Grab wieder herauf. Jonas Weg weg von Gott ist ein stetiger Abstieg ins Grab. Er wendet sich von Gott ab und er läuft in Richtung Grab, bis Gott eingreift. Du führtest mein Leben aus dem Grab. Du hast mich wieder lebendig gemacht. Das ist, was Jona betet. Und damit ist Jonas Gebet das Gebet eines Menschen, der von den Toten auferstanden ist. Das ist es, was er erlebt hat. Viel näher kann man nicht drankommen, ohne wirklich zu sterben, als was Jona erlebt hat. Das Gebet eines Menschen, der von den Toten auferstanden ist. Und damit ist es zuerst das Gebet von Jesus Christus. Wir denken daran, Matthäus Kapitel 12 müsste es sein, da kommen die Pharisäer zu Jesus, gib uns ein Zeichen. Und Jesus sagt, ein verdrehtes und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen und es wird ihnen keins gegeben. Außer das Zeichen des Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Jesus sagt den Pharisäern, ich werde so wie Jona sterben. Und so wie Jona von den Toten auferweckt werden. Aber anders als Jona werde ich wirklich sterben. Jona ist haarscharf am Tod vorbei geschlittert. Und Jesus hat den Tod auf sich genommen und war 3 Tage tot, bevor er zum Leben wiedererweckt wurde. Und weil wir in Christus sind, durch den Glauben an ihn, ist das Gebet des Jona zuerst das Gebet Jesu, aber danach ist es unser Gebet, das Gebet der Kinder Gottes. Denn wer an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Jesus sagt in Johannes 6, dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich werde irgendwann sterben. Es ist für einen jungen Mann wie mich oft noch weit weg, aber ich bin mir dessen durchaus bewusst. Ich werde sterben. Aber ich weiß, dass mein Herr, wie wir es heute Morgen gehört haben, mich von den Toten auferwecken wird. Denn ich gehöre ihm. Und er wird in seiner völligen Allmacht sagen, so wie bei Lazarus, Joseph, komm heraus. Und weil er mein Herr ist, wird keine Faser meines Körpers sich dagegen wehren können und wollen. Und ich werde zum ewigen Leben auferstehen. Und das gilt jedem, der an Jesus Christus glaubt. Jonas Gebet ist damit unser Gebet. Der Tod will Jona verschlingen. Das ist die Sprache, die Jona benutzt, dass er im Bauch des Todes war. Bevor er von einem Fisch verschluckt wird, will der Tod ihn verschlucken. Und wir geben noch einmal dem Apostel Paulus das Wort. 1. Korinther, Kapitel 15. Vers 54 und 55. Schaut, was Paulus hier schreibt. 1. Korinther 15, Vers 54. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, also wenn das ewige Leben kommt in Christus, dann wird erfüllt werden, was geschrieben steht bei Jesaja. Verschluckt ist Tod, ist der Tod im Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Tod ist verschluckt. Wir lesen in Offenbarung davon, wie Jesus selbst den Tod und das Totenreich in das Feuer der Hölle hineinwirft. Der Tod ist durch Christus besiegt. Er hat den Tod verschluckt, damit der Tod uns nicht verschlucken kann. Das, was Jona im Kleinen erlebt, erleben die Kinder Gottes im Großen, wenn Christus wiederkommt. Das Dritte, das wir von Jona lernen, und dafür gehen wir noch einen Schritt zurück und schauen uns Jona nochmal als ganzes Buch an. Und dann lernen wir von Jona, was Gottes Gnade mit unserem Herzen machen sollte. Wir haben schon gesehen, dass wir eine Hoffnung haben, die unerschütterlich ist und eine Hoffnung haben, die selbst den Tod überwindet. Aber was sollte das mit uns machen? Was sollte das mit unserem Herzen tun? Und wir sehen bei Jona, wie er Menschen die Botschaft Gottes predigt und diese Menschen Buße tun und wie Jonas Herz hart wird. Jonas Geschichte ist unsere Geschichte. Er wendet sich von Gott ab und Gott greift ein und rettet ihn vor dem Tod. Das ist das, man könnte es tatsächlich das Evangelium nach Jona nennen, was wir überhaupt bei ihm sehen. Und dann gibt es einen Scheideweg, wo wir Jona nicht folgen wollen. Denn Jona hat die Gnade Gottes erlebt, am eigenen Leib, auf besondere Weise. Aber er scheint nicht dazu in der Lage zu sein, diese Gnade anderen zu geben. Er lässt nicht zu, dass die Gnade Gottes sein Herz weich macht, sondern er verhärtet sich dagegen und wünscht Ninive das Gericht. Und ich glaube, keiner von euch würde sagen, ich wünsche Osnabrück das Gericht. Das würde ich niemandem hier unterstellen. Dass jemand sagt, nee, eigentlich will ich, dass hier niemand zum Glauben kommt. Ich will, dass hier keine Gnade existiert. Aber doch will ich euch herausfordern, weil ich es aus eigener Erfahrung kenne, kann ich es auch von euch sagen. Wir leben doch oft so. Wir leben oft ein Leben, das eigentlich auch sagt, wir wollen gar nicht, dass Menschen zum Glauben kommen, weil wir uns dort nicht hineingeben. Wir fliehen vielleicht nicht nach Tarsis und besteigen ein Schiff, aber wir haben doch andere Ausreden, manchmal auch gut theologisch verkleidete Ausreden, um anderen Menschen nicht in Gnade zu begegnen. Und das ist das Dritte, das wir von Jona lernen wollen. Seinem Negativbeispiel nicht folgen, sondern Gott bitten, dass er unser Herz weich hält, dass die Gnade Christi unser Herz weich macht, damit wir Gnade für andere übrig haben und Menschen von ihm erzählen und erzählen wollen und das Evangelium hinaustragen zu den Menschen, die in unserem Leben sind. Jeder hat einen gewissen Wirkungsbereich, einfach von den Freunden und Bekannten und Nachbarn, die wir haben, die Gott in unser Leben hineingestellt hat. Und wir sollten darum ringen und beten, dass unser Herz weich bleibt für diese Menschen. Und das wollen wir jetzt zum Schluss auch tun. Ich würde gerne nochmal mit uns beten und gerade das vor Gott bringen. Himmlischer Vater, wir sind so voller Dankbarkeit und wir preisen dich, dass du uns nicht tot gelassen hast. Wir lesen im Epheserbrief, dass wir tot waren in unseren Übertretungen, aber du hast uns nicht tot gelassen, sondern in deiner unglaublichen Gnade hast du uns zum Leben erweckt, indem du uns Glauben an Jesus Christus geschenkt hast. Und wir danken dir für diese unerschütterliche Hoffnung, die wir haben in Christus, dass wir wissen, wir sind in ihm eine neue Schöpfung und Kinder des lebendigen Gottes und nichts kann uns von deiner Liebe trennen. Und wir beten darum, dass du unsere Herzen weich machst für andere, dass wir nicht wie Jona uns darauf ausruhen, dass wir an dich glauben, sondern dass wir ein Herz haben, das dafür schlägt, dass andere Menschen deine Gnade kennenlernen. Wir bitten dich, benutze uns als Werkzeuge, um die Erwählten zu retten. Benutze uns als Werkzeuge, um die Menschen zu rufen und zu dir zu führen, die du in deiner Gnade in deinem Reich haben möchtest. Leg uns Menschen aufs Herz und gib uns Kraft und Mut und Gnade, um deine Werkzeuge zu sein im Bau deines Reiches, Herr. Amen. Amen.